Der Bericht vom letzten Abendmahl Jesu ist sehr bekannt. Es gibt viele Künstler, da könnt ihr im Internet mal googeln, die Bilder gemalt haben von dem letzten Abendmahl Jesu mit seinen 12 Jüngern. Das berühmteste ist wohl das von Leonardo da Vinci Ende des 15. Jahrhunderts. Fast alle Evangelien im Neuen Testament und auch der Apostel Paulus überliefern die Geschichte vom Abendmahl. Nur Johannes nicht. Der deutet das Abendmahl dafür aber an verschiedenen anderen Texten und Stellen an. Die Berichte dort in den Evangelien sind nicht immer wortwörtlich gleich. Sie unterscheiden sich in Nuancen, in kleinen Dingen, manchmal in kleinen Satzteilen oder Wörtern. Je nachdem, welchen besonderen Akzent der Schreiber da besonders ausdrücken will. Da hat er die ursprüngliche Überlieferung noch ergänzt oder Sätze umgestellt. Also wir kennen das ja heute auch aus der Justiz. Wenn zu einem bestimmten Vorfall, zum Beispiel einem Unfall, Zeugen vernommen werden. Die gleichen sich zwar in den Hauptaussagen, aber sie verwenden nicht haargenau die gleichen Wörter. Der rote Faden ist gleich. Da folgen alle der gleichen Spur. Da gibt es eine klare Linie. Aber doch gibt es feinste Unterschiede in der Darstellung. Und wir können daran sehen, dass die Autoren der Bibel die Überlieferungen nicht einfach so abkopiert haben. Der Matthäus und der Lukas haben nicht einfach von Markus abgeschrieben. Aber sie haben seinen Bericht verwendet. Und dann mit ihren Worten noch ergänzt. Und so kommt am Schluss ein Abendmahlsbericht mit verschiedenen Nuancen heraus und wir folgen heute dem Bericht, den Markus uns überliefert hat. Wir haben ihn vorhin gehört, auf Deutsch und auf Farsi. Was war dem Markus nun wichtig? Was wollte er seinen Lesern klar machen? Nun, wir wollen ja besonders unseren Herrn Jesus Christus anschauen. Was der gemacht, was der gesagt hat, wie er sich verhalten hat. Und da kann ich nun Folgendes beobachten. Markus berichtet sehr ausführlich, wie Jesus mit seinen Jüngern isst und trinkt. Und auch der Verräter Judas ist mit dabei. Dass da also einer in dieser Runde, in dieser Gruppe ist, der Jesus verraten wird. Und dass die Jünger sehr traurig darüber werden und sich entsetzt fragen, bin ich es, Herr? Dass Jesus ihnen dann nochmal einen Tipp gibt, nämlich dass derjenige das sein wird, der mit ihm den Finger in die Schüssel taucht. Und dass dann Jesus sogar noch einen Fluch über diesen Menschen ausspricht. 5 ganze Verse, eine ganze Menge, widmet Markus diesem Gespräch Jesu mit seinen Jüngern vor der Einsetzung des Abendmahls. So ausführlich hat das kein anderer in seinem Evangelium berichtet. Warum erwähnt das Markus? Und ich habe folgende Idee. Jesus feiert sein Mahl mit fehlerhaften, unvollkommenen Jüngern. Wisst ihr, dieser Gedanke ist in der Christenheit nicht sehr populär. Viele sind der Meinung, man muss doch rein und vollkommen und perfekt zum Abendmahl gehen. Das Abendmahl ist doch eine heilige Handlung. Da hätten doch Leute, die in Sünde lebten, keinen Platz. Aber hier bei Markus sieht das völlig anders aus. Da liegt sogar der Verräter Judas mit am Tisch. Die lagen ja am Tisch, ne? Die saßen nicht so am Tisch wie wir heute, die lagen am Tisch. Und die anderen Jünger sind ja auch nicht so grad besser als dieser Judas. Denken wir nur an den Zeloten Simon. Der war ursprünglich ein Terrorist. Hallo? Oder an Matthäus, Der war Betrüger, Zolleinnehmer. Der hat immer in die eigene Tasche gewirtschaftet. Oder an Petrus. Der hat Jesus ein paar Stunden später im Hof des hohen Priesters verleugnet. Die hatten doch alle Sünden und Makel auf ihrem Buckel. Nur wiegt natürlich die Schandtat des Judas viel schwerer als die der Jünger. Und sonst hätte Jesus nicht so ein Wehewort, ein Fluch über den ausgesprochen. Aber wie gesagt, keiner der Jünger war frei von Sünde beim letzten Abendmahl. Sonst wären sie auch nicht so erschrocken gewesen. Sie haben wohl alle damit gerechnet, wahrscheinlich meint Jesus mich, ich bin der Übeltäter. So ist das auch bei uns, wenn wir Abendmahl feiern. Wir alle haben Dreck am Stecken, unbewusst oder bewusst. Wir glauben ja immer, mit uns ist alles in Ordnung. Wir haben keine Fehler. Und hat nicht der Apostel Paulus schon klar gesagt, dass diejenigen, die unwürdig zum Abendmahl gehen, dem Gericht Gottes verfallen sind? Mir kamen hier diese Gedanken. Zunächst kann ich eigentlich sagen, dass ich vollkommen rein bin. Kann ich wirklich ehrlich sagen und behaupten, ich sei ohne Sünde? Kann ich so tief in mein Herz schauen, dass ich da überhaupt keine Sünde entdecke? Ich lese in der Bibel was anderes. Nämlich, dass Gott allein unsere Gedanken erforscht und unser Herz kennt. Er allein weiß, was wir fühlen und denken. Wir alle haben so einen blinden Fleck, ne? Wir glauben, wir haben, wenn wir keinen Mord begehen, wenn wir nicht stehlen, wenn wir keine Ehe brechen oder irgendein anderes Gesetz übertreten, dann ist alles in Ordnung. Aber in Gottes Augen ist das nicht so. Er beurteilt genauso unsere Gedanken. Und da schwirren viele in unserem Kopf herum mit unseren unmoralischen Motiven und Wünschen. Und niemand kann sich davon freisprechen. Wenn du also zum Abendmahl gehst, kannst du hundertprozentig sagen, es gibt überhaupt keine Sünde in deinen Gedanken? In einem Seminar für Mitarbeiter in der Gemeinde haben wir mal gelernt, dass jeder und jede so einen blinden Fleck bei sich hat. Wir sehen das nicht, was wirklich in uns ist. Vielleicht auch nicht, wie wir negativ auf andere wirken. Kriegen das nicht mit. Wir sind da blind. Und wir sind trotzdem der Meinung, mit uns ist alles okay. Das ist nicht so. Nun, andere denken, mit so ein paar Reinigungs- und Gebetsritualen ist die Sache dann bereinigt. So dachten ja die Juden auch. Sie mussten sich vor dem Passamahl gründlich reinigen. Feste das Haus von allem Staub und Schmutz putzen, aber sich auch vor den Mahlzeiten gründlich rituell waschen. Wir machen das ja auch, wenn wir die Hände vor dem Essen waschen. Nach den gesetzlichen Vorschriften im Judentum galt der als rein, der diese Rituale erfüllte, und der konnte nun getrost das Passahlamm feiern. Daneben gab es natürlich auch Gebetsrituale, die befolgt werden mussten. Psalmen, die man während der Passafeier las, wo es auch allgemeine Schuldbekenntnisse gab, die man mitsprechen musste. Und wir kennen solche Rituale auch. Also wenn etwa das Vaterunser gebetet wird oder vorformulierte Sündenbekenntnisse vor dem Abendmahl gemeinsam gebetet werden. Rituale, die einfach durchgeführt werden, weil das in der Liturgie steht. Manchmal auch ohne innere Beteiligung sprechen wir diese Dinge. ohne dass unsere Herzen bei der Sache sind. Es sind allgemeine Rituale, die aber mit unserem Leben manchmal nichts zu tun haben. Jesus ist mal sehr vehement, sehr scharf gegen solche Rituale vorgegangen. Da hat er eindrücklich seine Jünger davor gewarnt, sich von solchen Ritualen prägen und bestimmen zu lassen. Es gab da sehr, sehr fromme Leute im Judentum, die peinlich darauf geachtet haben, die Gesetzesvorschriften einzuhalten. Und es gab 613 Gebote und Verbote, die ganz fromm versucht haben einzuhalten. Und da waren auch Reinigungsvorschriften bei den Mahlzeiten drin. Und sie dachten dann, wenn ich die alle halte, dann habe ich genug getan, dann bin ich rein vor Gott. Jesus sagt, das ist ein Irrtum, du irrst dich. Wer ein Ritual erfüllt, der ist zwar äußerlich rein, ne? Und fromm, aber es ist noch eine andere Sache, welche Gedanken in deinem Herzen stecken. Innen drin, in unserem Herzen, in unserem Denken und Fühlen, da sind oft böse Dinge, die zu bösen Taten führen können. Und die können wir ganz gut als Menschen verstecken. Das sind unsere Geheimnisse. Kein Mensch kann und darf sie wissen und erfahren. Und so kann selbst ein frommer Mensch, der nach außen hin sehr fromm scheint und sehr fromm und geistlich wirkt, doch innen drin, naja. Wir können denken, das ist ein so gläubiger, edler Mensch, der ist so heilig. Und dabei kann er ein ziemlicher Halunke sein, ne? Weil er innen drin, in seinem Herzen falsch und gemein ist. Es gibt andere Gläubige, die gehen vor dem Abendmahl noch zu einem Seelsorger oder in die Beichte, um ihre Sünden zu beichten. Das ist vielleicht eine gute Idee. In früheren Abendmahlsfeiern bei uns in unserer Konfession hat der Pastor die Gemeinde noch aufgefordert, vor dem Abendmahl sich zu prüfen und dann, wenn irgendwas er merkt, da ist was Unversöhnliches zwischen mir und irgendeinem aus der Versammlung, dann konnte man hingehen und sich noch mal kurz so besprechen und vielleicht versöhnen. Um Verzeihung bitten. Heute ist das so aus der Mode gekommen, sage ich mal, nicht mehr so dran. Und dann konnte man frei und erleichtert zum Abendmahl gehen. Also in meinem Dienst, in meinem Leben ist das, glaube ich, nie vorgekommen. Und ich bin ja nur auch schon jetzt ein junger Alter. Nun, Sünden zu einem anderen hinzubringen, sie zu beichten, zu einem Seelsorger, zu einem Priester, zu einem Pfarrer, das ist schon gar nicht so schlecht, schon bedeutsam. Das Aussprechen der eigenen Schuld erleichtert das Gewissen. Man hat einen Menschen, der dazuhört und der kann auch im Namen Jesu die Vergebung der Sünden zusprechen. Aber natürlich kann das auch ein Ritual werden, wo der Beichtende bestimmte Sünden verschweigt und nur so manche Sachen so sagt. Und der Seelsorger ihm dann bestimmte Strafen aufbrummt, ja, die den Schuldigen dann freisprechen sollen. Also mit 10 Vaterunsern und 5 guten Taten ist es ja auch noch nicht getan, ne? Ein Seelsorger kann auch meistens nicht in das Herz eines Schuldigen gucken. Ob der wirklich seine Sünden alle benannt hat oder bereut. Nur Gott allein weiß das, wie es drin, innen drin aussieht. Er kann zwar manchmal einen prophetisch begabten Menschen so eine Eingebung geben, eine Offenbarung schenken, aber das ist nicht immer der Fall. Wir Menschen sind oft wahre Meister darin, Dinge zu verstecken, Dinge zu verbergen, eine Maske aufzusetzen, die immer lächelt, hinter die niemand blicken kann. Wer kann denn beim Abendmahl dann teilnehmen? Wer könnte wirklich behaupten, der wird zugelassen, der ist ein heiliger Mensch und jener nicht, das ist ein Bösewicht? Niemand darf über einen anderen so ein Urteil sprechen. Keiner von uns. Wir können das nicht von uns selbst behaupten, aber auch nicht über jemand anders urteilen. Ein korrekter, unbescholtener Mensch kann ein Schurke sein. Und ein Gauner kann sich ehrlich bemühen, besser zu werden. Wir dürfen Leute nicht immer nach dem Aussehen oder so beurteilen, denn Gott allein sieht das Herz an. Und so lehrt uns Markus in seinem Evangelium über das Abendmahl, dass Jesus mit allen seinen Jüngern am Tisch saß, mit den Lieben und Braven, aber auch mit denen, die eine schlimme Vergangenheit hatten und sogar mit denen, die noch böse Absichten in ihren Gedanken hegten. Alle waren versammelt. Einige Theologen, die angesichts dieser Aussagen Bauchschmerzen bekommen, sagen dann, naja, aber wisst ihr, man darf das nicht so eng sehen beim Abendmahl, da ist der Judas schon lange aus dem Zimmer da rausgegangen vorher. Der ist da eigentlich gar nicht mehr dabei. Aber das wissen wir nicht. Und Markus berichtet das auch nicht. Das ist reine Spekulation. Am Anfang, als das Passamahl beginnt, wir haben ja letztes Jahr so eine Pessachfeier mal gefeiert, ne? Erinnert ihr euch noch dran? Ja? Diesmal sind die Hunzheimer dran, da muss ich mit denen eine Pessachfeier machen. Also am Anfang dieser Feier war Judas noch dabei. Vielleicht ist er beim Essen aufgestanden und verschwunden. Die Mahlzeit war ja sehr lang. Es gab immer wieder Lesungen und Gebete zwischendurch, auch Toilettenpausen. Also das dauerte schon. Aber vielleicht hat Judas auch diese Einsetzungsworte zum Abendmahl gehört. Mittendrin in dieser Feier, in dieser Pessachfeier, nimmt Jesus das Brot und Kelch und er spricht die bekannten Worte, die uns bis heute ja prägen und die wir immer wieder sprechen und im Gedächtnis haften bleiben und die bei uns in unseren Abendmahlsfeiern auch sind. Und da steckt ja auch noch so ein Angebot der Gnade drin. Eine Einladung von Jesus, das ist das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird. Das soll bei jedem Abendmahl aufleuchten, diese Botschaft von der Gnade Gottes, dieses Evangelium, diese gute Nachricht, dass Jesus für unsere Sünden mit seinem Blut bezahlt hat und einen neuen Bund für uns mit Gott geschlossen hat. Aber der Judas hat das, glaube ich, nicht mehr so mitgekriegt und gehört. Vielleicht hat er schon an die Moneten gedacht, die er bekommen wird für den Verrat. Vielleicht hat er an seine finsteren Pläne schon gedacht. Aber wenn wir Abendmahl feiern, dann dürfen wir uns vergewissern und dann dürfen wir gewiss sein, dass der Tod Jesu auch dadurch für alle Menschen verkündigt wird. Und dass damit es eine Erlösung aus der Verstrickung und aus den Knoten der Sünde gibt. Für jeden, der mit seiner Schuld zu Jesus kommt und ihn um Verzeihung bittet. Ich möchte am Schluss noch ergänzen, dass es sich beim Abendmahl nicht um eine magische Sache handelt. Denken möglicherweise auch einige. Also Brot und Wein in der richtigen Reihenfolge nehmen, auch auf jeden Fall die richtigen Worte, vielleicht sogar nach der Lutherbibel sprechen. Wir müssen ja sehen, Markus schreibt hier einen Bericht darüber. Er schildert einfach, wie es damals war. Wir haben dieses Abendmahl in der Kirchengeschichte ziemlich überhöht. Es war zu Jesu Zeiten, als Jesus das feierte, einfach ein kleiner Teil des Passafeier, der Passafeier, des Pessachmahls. Ja, da wurden von ihm beim Essen und beim Trinken besondere Worte gesprochen, die auf seinen Tod hindeuteten, aber mehr auch nicht. Markus ist sehr kurz und knapp mit diesem Bericht. Er überliefert zum Beispiel nicht, dass Jesus die Jünger auffordert, das Abendmahl in künftigen Zeiten immer im Gedächtnis zu behalten und immer wieder zu feiern. Und wenn wir es nicht wüssten und wenn wir nicht Paulus kennen würden, dann würden wir vielleicht das Abendmahl heute gar nicht mehr feiern. Oder vielleicht auch nicht mit so einer großen Würde und Ernsthaftigkeit. Andere Konfessionen wie die katholische Kirche haben mit ihrer Eucharistiefeier ja noch eine viel stärkere Betonung auf das Abendmahl gelegt. Die feiern es bei jeder Messe. Da bin ich mir aber nicht sicher, ich sage das jetzt mal für mich, ob das dem Ursprung der Worte und Handlungen Jesu wirklich nahe kommt. Immer wenn so etwas spektakulär und überhöht dargestellt wird, besteht die Gefahr, dass da es etwas Magisches enthält. Da muss das alles genauso ablaufen, damit es entsprechend gut wirkt, damit die Teilnehmer gesegnet werden. Aber auch so ein festgelegtes Ritual ist meines Erachtens übertrieben. Denn wenn wir tatsächlich diesen Teil des Passamahls genau befolgen würden, dann müssten wir wie die Juden Matzen essen und nicht Weißbrot oder Vollkornbrot. Und wir müssten gespritzten Rotwein, also Schorle, oder Traubensaft trinken, statt Traubensaft trinken. Ja? Vielleicht auch noch alle miteinander so im Kreis um Tische liegen. Also ich weiß nicht, was sonst noch so, aber es geht ja nicht um so den genauen Wortlaut und den genauen Handlungen. Es geht darum, dass wir verstehen, was Jesus damit bezweckte, nämlich seine Jünger zu stärken, sie zu trösten angesichts seines nahen Todes, sie zu erinnern, dass sein Tod noch eine tiefere Beziehung hat als das Auslöschen seines irdischen Lebens. Dreimal hat er vorher schon von seinem Leiden, Sterben und Auferstehen gesprochen und das angekündigt. Das haben die Jünger gar nicht so richtig mitgekriegt. Und hier spricht Jesus nochmal davon und unterstreicht seine Worte mit Handlungen und Gebeten, damit sie das auf jeden Fall behalten, damit das ganz fest wird in ihren Herzen, damit sie damit leben können und immer wieder ermutigt werden, Jesus zu folgen. Jesus wird sterben, jawohl, aber nicht einfach nur so und dann ist Ende, sondern für viele zur Vergebung der Sünden. Jesus wird auferstehen und wiederkommen. Er wird mit den Jüngern, mit seiner Gemeinde das Abendmahl wieder feiern, wenn er als König und Herr sein Reich vollenden wird. So staunen wir hier in diesem Bericht des Markus über Jesus, der für unsere Sünden gestorben ist, der uns einlädt, mit ihm Gemeinschaft zu haben, egal wer wir sind und woher wir kommen, dem wir alles bekennen und beichten können, was uns beschwert, der uns annimmt und uns zu Gott bringt und der wiederkommen wird in Macht und Herrlichkeit, um mit dir und mit mir, mit seinen Jüngern, mit seiner Gemeinde das Abendmahl dann fröhlich und unbeschwert zu feiern. Amen.